Hallo und herzlich willkommen bei B2Pet, dem Podcast für die Heimtierbranche in Kooperation mit dem Pet-Fachmagazin. Mein Name ist Stefan Schlüter, ich bin Geschäftsführer der Take 5 Media GmbH und Marketing-Experte für die Heimtierbranche. Hier bekommst du exklusive Einblicke in Markttrends, Innovationen und Unternehmensstrategien. Und das direkt von den wichtigsten Playern der Branche. Regelmäßig spreche ich mit führenden Köpfen aus Industrie, Handel und Services über die Themen, die die Heimtierbranche bewegen. Kompetent, praxisnah und mit einem echten Mehrwert für dein Business. Bleib informiert, lass dich inspirieren. Viel Spaß und viele Erkenntnisse mit der aktuellen Folge von B2Pet. Ja, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt hier beim B2Pet Podcast. Heute geht es sehr stark um das Thema Nachhaltigkeit, um alternative Proteine und schlussendlich auch den Anspruch, Nachhaltigkeit im Napf alltagstauglich zu machen. Und dazu begrüße ich heute hier Raphael Rüband von Green Pet Food. Hallo Raphael, schön, dass du da bist.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Stefan. Ich freue mich sehr. War eine sehr schöne, idyllische Reise. Bin gut angekommen und freue mich, dass wir jetzt Zeit miteinander verbringen und ich euch ein bisschen was über Green Pet Food erzählen darf.
Ja, also du bist ja natürlich auch schon entsprechend passend gekleidet. Du hast den Hoodie an, Green Pet Food auf der Brust und entsprechend im Kopf. Vielleicht kannst du kurz mal sagen, was du alles bei Green Pet Food machst als Verantwortlicher für die Marke.
Ja, genau, auf der Brust, im Kopf und auch im Herzen trage ich natürlich Green Pet Food. Ich bin Raphael Rüband, bin Head of Brand von Green Pet Food seit 4 Jahren. Zusammen mit meinem Team bin ich verantwortlich für alle marketingstrategischen Kommunikationsmaßnahmen im In- und Ausland, denn Green Pet Food hat den Kernmarkt natürlich Deutschland und Europa. Allerdings exportieren wir auch in 40 Länder Green Pet Food, also gibt es dort auch natürlich Herausforderungen, die wir angehen. Core Market ist allerdings Deutschland und dort geht es, alle Marketingmaßnahmen below and above the line zu orchestrieren. Influencer-Marketing wird von uns aus gesteuert, genauso aber auch Support für Sales. Also alles, was über diesen großen Marketingbegriff gefunden werden kann, das steuern wir zusammen mit meinem Marketing-Team aus.
Also total spannend. Vor allen Dingen, wir werden gleich auch nochmal sehr stark in die Tiefe gehen, wenn es um das Thema Zielgruppenansprache, um das Thema Marketing geht. Wir werden über den stationären Fachhandel, die Rolle des E-Commerce und auch beispielsweise über Drogeriemärkte und den Drogeriemarktbereich sprechen. Und mir ging das mal in Berlin so. Noch vor Jahren war ich in einer großen Drogeriemarktfiliale auf 2 Etagen und da habe ich Green Pet Food entdeckt und dachte, also auch wirklich in epischer Breite. Und da dachte ich, da tut sich jede Menge. Das war noch vor Corona. Und inzwischen hat sich da natürlich auch dieser ganze Bereich deutlich weiterentwickelt. Wenn du jetzt die Herausforderung hast, dass du Green Pet Food in einem Satz charakterisieren oder darstellen, positionieren darfst, musst, wie auch immer, wie würdest du das tun?
Wir geben Haustieren die Energie, gemeinsam mit uns die Welt zu entdecken. Das ist eigentlich unser Kernsatz. We explore our world together. We fuel pets' vitality to explore our world together. Das ist unser Kernsatz. Die Vision ist gleichzeitig natürlich nach wie vor die größte Tierfutterumstellung in der Welt hinzubekommen. Allerdings brauchen wir natürlich einen langen Atem dazu und wir brauchen eine veränderte Kommunikation. Aber wir haben festgestellt, dass die Vitalität etwas ist, was Mensch und Tier sehr nah aneinander bindet und auch eine Art von Basis darstellt. Und wir als Experten aus diesem Grund, die vielleicht die Unsicherheit der neuen Konsumenten gerne betrachten, wir geben ihnen dann die Sicherheit, dass sie sich darauf verlassen können, dass in einer doch sehr anstrengenden Welt, mit denen man ja sehr vielen Herausforderungen ja unterstellt ist, dass man dort Lösungswege findet und eine Sicherheit hat bei seinem Tierfutterauswahl. Das ist unser Ziel und daran arbeiten wir tagtäglich.
Und du hast eben schon mal ganz schön die Brücke eigentlich geschlagen zwischen dem Mensch und dem Tier und Aspekt der Vitalität ist für uns Menschen wichtig, ist für unsere Tiere wichtig. Stellst du da schon fest, dass das auch ein wichtiger Anker ist, dass diese Humanisierung, die im Heimtierbereich Einzug gehalten hat, dass es immer weitergeht, dass es sich immer weiter fortsetzt und auch immer kleinteiliger auf der einen Seite wird, auf der anderen Seite aber auch ein guter Anker ist für das Marketing, um da reinzukommen?
Ganz ehrlich, Stefan, ich sehe das manchmal als zweischneidiges Schwert, würde ich es tatsächlich sehen. Wenn wir jetzt eine Woche vor der Interzoo sind und ich mir manchmal durch die Hallen gehe und mir die einzelnen Stände letztendlich angehe, gibt es ein von bis der Humanisierung. Das letzte Mal, glaube ich, habe ich einen Candy Shop für Katzen gesehen, wo es Lollipops und etc. gab. Also das sind schon Auswüchse oder Katzen in Kinderkleidung und Babykleidung. Ich glaube, da sind Grenzen letztendlich gesetzt. Allerdings, was Maßstäbe an Tiernahrung angeht, ja, die werden immer humaner. Und diese Ansprüche, dass man auch Tierfutter nach menschlichen Kriterien aussucht, also nach Geruch, nach Haptik, das nehme ich tatsächlich auch viel, viel stärker auch wahr. Und dem geht es natürlich durch Vielfalt, durch Qualität, durch Akzeptanz und auch durch Funktionalitäten, die im Tierfutter ja vorhanden sind, zu unterstreichen und ihnen dort die Sicherheit zu geben.
Ja, also Funktionalität ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, weil gerade dieser ganze Bereich der Futtermittel, der Snacks mit Zusatznutzen, der ist natürlich die letzten Jahre gewachsen. Laut Prognosen von Expertinnen und Experten wird das auch in den nächsten Jahren bis 2030 noch massiv der Fall sein. Wenn wir jetzt mal auf die letzten Monate zurückblicken. Du hast eben schon die Interzoo erwähnt. Wenn die Folge läuft, ist die Interzoo bereits gelaufen. Aber du kannst heute sicherlich auch schon mal einiges über die Interzoo nachher noch verraten, was ihr dort präsentieren werdet, was dann eben vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer, die Zuhörerin gesehen haben wird vor Ort. Aber die Frage, die mich auch beschäftigt, so in der Vorbereitung der Messe, weil alles dreht sich, kreist irgendwie um die Interzoo, in der Ausrichtung eurer Marke, was waren so die wichtigsten Schritte in den letzten Monaten für euch?
Wir haben einen riesengroßen Meilenstein in den letzten 18 Monaten hinter uns gebracht, weil wir eine Neupositionierung der Marke vorgenommen haben. Einhergeht damit natürlich auch eine Neupositionierung, was die Zielgruppenansprache angeht, was die Kommunikation auch angeht. Und was uns natürlich sehr freut und auch die Marketeers natürlich innerhalb des Teams immer sehr, sehr, sehr interessiert, ist halt eine neue Bildwelt zu schaffen, eine neue Kommunikationswelt und auch ein neues Verpackungsdesign. Nach jetzt so über 10 Jahren gibt es jetzt 2013 ist Green Pet Food gegründet worden, war es an der Zeit, ein Facelift letztendlich auch zu machen. Und das sind natürlich Meilensteine, um uns auch zukunftsfähiger zu machen. Wir wachsen, die Nachfrage steigt, nicht nur in der Humansparte, dass halt eben vegetarische Ernährung oder alternative Proteinquellen in Supermärkten ja zu finden sind. Also wenn ich mir ja die Zeit vor Corona angucke und in einen Supermarkt ging, war noch die Auswahl relativ begrenzt. Wenn ich jetzt dort die laufenden Meter sehe und erkenne, ist das natürlich ein immenses Wachstum an diesen Möglichkeiten. Und ich sehe, dass es auch mehr in die Mitte der Gesellschaft, also ernährungstechnisch auch gerückt ist. Dem wollten wir natürlich auch gerecht werden. Und das sind Dinge, die uns echt extremst beschäftigt haben. Alles marktforschungstechnisch analysiert. Wir haben große Umfragen quantitativ und qualitativ gemacht, um dort auch eine sehr wissenschaftlich fundierte Basis auch zu erhalten. Und dementsprechend haben wir im letzten Jahr Hund gelauncht, um die Brücke dann zu Interzoo zu schlagen. Wir freuen uns sehr, dass wir dann zu Interzoo unser neues Cat-Portfolio zeigen können und launchen dann ebenfalls das neue Produktdesign. Das ist also eines unserer Highlights auf der kommenden Interzoo in Nürnberg.
Das spricht ja schon dafür, dass ihr dieses Wagnis eingegangen seid, wirklich in die Marke massiv zu investieren. Also ihr seht da noch deutliches Wachstum offenbar, denn ein Relaunch, ja, das deutet ja schon an, alle Produktverpackungen müssen neu gemacht werden, müssen neu konzipiert werden. Das deutet ja schon an, dass man sich da noch jede Menge für die Zukunft auch verspricht. Eine Frage dann so zur Verbindung zu Josera. Ist es dann auch von Vorteil, dass aus dem Hause dann auch einige Produkte kamen und kommen, die den humanen Bereich betreffen, also Humanernährung? Ist es vielleicht nochmal ein zusätzlicher Nutzen, den man da hat oder anzapfen kann?
Vielleicht nochmal eine Spur zurück. Wir sind in der Erbacher The Food Family zusammen erfasst mit unseren Marken Josera, Josi, Green Pet Food. Green Pet Food ist allerdings eine alleinstellige und ständige Marke und wir profitieren von natürlich dem langen Know-how und von der Kompetenz von Yersera-Rezepturen und den Menschen, die dahinter stehen in den Laboren und die tierernährungswissenschaftliche Fachwissenheit mit einbringen. Ich persönlich bin auch nicht so deep drin. Ich bin eher der Mensch, der Marken lebendig macht und sie verändert. Deswegen bin ich natürlich sehr glücklich, dann so eine hohe Kompetenz dann im Hause letztendlich auch zu haben. Bei der Auswahl natürlich dann auch von Produkten. Ich glaube, da bereichern wir uns beidseitig. Denn auch wir entwickeln natürlich was Insektenproteine oder alternative Proteine. Zuerst Rezepturen, die dann vielleicht dann auch übernommen werden können in die größere Marke und auch andersrum. Das ist natürlich ein ziemlich gutes Zusammenarbeiten und das macht uns natürlich auch dadurch auch stärker, was die vertrieblichen Möglichkeiten auch angeht.
Auf jeden Fall. Und ist es manchmal so in der Zusammenarbeit auch mit den anderen Firmen in der Gruppe oder den anderen Marken in der Gruppe, dass man sich auch wechselseitig ein Stück weit challenged? Also dass es manchmal auch so ist, ihr habt Ideen für Produkte und dann werdet ihr unter Umständen auf den Boden der Tatsachen geholt. Vielleicht werdet ihr aber auch von den Kollegen wohlwollend angehört und die sagen, auf die Idee sind wir noch gar nicht gekommen.
Ich glaube, das ist tatsächlich eine wechselwirkungsvolle Beziehung, die halt ja in vielerlei Ebenen uns hilft, nicht nur was das Challengen von Rezepturen auch angeht, weil wir natürlich immer wieder hinterfragen und immer wieder neue Wege anstoßen wollen und möchten. Und das findet sehr häufig einfach auch einen fruchtbaren Boden und das schätzen wir auch in der Zusammenarbeit. Gleichzeitig sehen wir das auch so ein bisschen als Speedboot für kleinere und größere Projekte innerhalb von Digitalisierungsprojekten. Wir haben innerhalb der Food Family als Erste angefangen, hybrid zu arbeiten, weil wir nicht alle Spezialisten in der Nähe des Mainz sozusagen in Kleinheubach gefunden haben und haben dort schon sehr früh ein hybrides Modell vor Corona etabliert und hatten dann die Peripherie, als dann die Pandemie dann eintraf, unser ganzes System aufzurollen und schnell auszubreiten und uns zukunftsfähig zu gestalten. Also es gibt dann halt eben auf der Produktebene, aber genauso natürlich auch auf der Entwicklung von digitalen Formaten und des digitalen Arbeitens auch Schnittpunkte und Learnings voneinander.
Also seid ihr in vielerlei Hinsicht dann innerhalb der Gruppe Pioniere gewesen oder nach wie vor? Du hast eben schon mal so ein bisschen angedeutet, in welche Richtung eure Philosophie geht. Also was ihr eigentlich vorhabt, eigentlich weltweit, also an Optimierung der Ernährung der Tiere. Ich habe auch euren Claim gefunden, Change starts in the bowl. Welche Veränderungen meint ihr da konkret? Geht es vor allen Dingen um Tierernährung? Geht es um die Produkte? Geht es um das Verhalten der Konsumentinnen und Konsumenten letztendlich auch?
Ja, ich glaube, das Letztere trifft es ganz gut. Du entscheidest ja jeden Tag, was du deinem Tier letztendlich fütterst. Und wenn wir von der Humanernährung auch angehen, dann fragt man sich, okay, der Körper ist ja sozusagen my castle. Da gucke ich ja auch genau hin, was tue ich mir an, was esse ich, welche Inhaltsstoffe nehme ich halt zu mir zu. Das sehen wir ganz stark, nimmt auch immer mehr eine Art von Stellenwert, einen höheren Stellenwert auch bei der Fütterung von Haustieren. Und dann muss man halt eben erstmal auf die Deklaration schauen, erstmal sie auch verstehen. Das heißt, man braucht auf der anderen Seite einen hohen Vertrauensbasis an eine Marke, die dann, wenn sie eine alternative Proteinquelle als Zutat halt wählt, dass sie da vertrauenswürdig umgeht und halt gesagt, das ist ein Alleinfuttermittel und es ist halt eben auch möglich, bei den Hunden vegetarisch Alternativen anzubieten. Insektenprotein kommt nochmal oben drauf. Die Idee letztendlich daraus gewachsen, dass wir nicht alle Menschen der Welt mit Fleisch ernähren werden. Ergo fällt ja dann auch nicht so viel dann auch für die Tierindustrie ab. Es wird vom Platz überhaupt nicht reichen, wenn wir uns die Bevölkerungszahlen gerade in Asien, Afrika und auch Südamerika in den nächsten Jahren auch angucken. Also müssen wir, wenn wir verantwortungsvoll mit den Menschen, mit der Erde und mit den Tieren umgehen wollen, müssen wir halt eben Lösungen für finden. Und aus dieser Idee ist es letztendlich auch gewachsen. Und wenn wir jetzt anfangen zu sagen, Change starts in the bowl, dann gibt es auch Möglichkeiten, dem Interessierten oder der Interessierten Möglichkeiten zu zeigen, okay, auch beim Hundefutter und beim Katzenfutter gibt es Möglichkeiten, kleine Schritte zu machen, damit eine proaktive Gesundheitsförderung stattfinden kann. Denn das wird sich auch sicherlich nachträglich erstens in dem Zusammenleben äußern, dass die Langlebigkeit der Haustiere, das Zusammenleben etwas Positives ist und was dadurch gefördert wird. Aber es wird sich auch im Klingelbeutel wiederfinden, wenn du natürlich einen Rezepturen wählst oder auch Tierfutter, die einen höheren Qualitätsstandard haben, an die Auswahl der Rezepturen zum Beispiel. Das wird sich auch ausschlagen in der Gesundheit deines Tieres und auch mitunter auch bei der Tierarztrechnung. Also dementsprechend, ja, die Leute werden sensibler und das manifestieren wir in diesem Satz, Change starts in the bowl. Und mit uns an ihrer Seite habt ihr dann den Experten, der sich um den Rest, was Nachhaltigkeit, was Verpackung, was Lieferwege, was Energie angeht, was Wasserknappheit angeht, wie gehen wir mit Ressource Wasser um. Diese ganzen Dinge, die nehmen wir euch ab. Wir kümmern euch und stellen euch dieses Futter zur Verfügung, dass ihr halt eben die größtmögliche lange Zeit mit euren Tieren leben könnt.
Ich stelle mir das manchmal ein bisschen schwierig vor, da nicht ja in diese Falle zu tappen, dass man wahrgenommen wird als Marke, die so einen gewissen missionarischen Charakter
ja.
hat.
Oh ja.
Also es ist ja beim Thema Nachhaltigkeit oftmals so, dass dann so Fronten aufgemacht werden und es gibt dann die Hardcore-Fans und dann gibt es die absolut dagegen sind. Wie begegnet ihr dem? Also ich habe jetzt kürzlich auch nochmal gehört, ich glaube, das war in der vergangenen Woche, dass es jetzt Zahlen gibt, dass gerade männliche, jüngere Verbraucherinnen, Verbraucher, also vor allen Dingen Verbraucher, dass die jetzt eben verstärkt wieder mehr Fleisch zu sich nehmen, auch gepusht ein bisschen durch bestimmte Influencer auf TikTok, die dann sagen, nur mit Protein bist du der wahre Mann. Also wie geht man damit um, dass es immer mal wieder auch solche Bewegungen gibt?
Also ich glaube, es sind ernährungstechnische Wellenbewegungen. Wenn ich mir angucke, dass in Amerika der 80er und 90er Jahre Veganismus, Vegetarismus ganz, ganz weit vorne war, gibt es jetzt auch die Tendenz in Amerika, High Protein in Form von Salmon oder Lachs oder halt eben auch von Steak, Rindfleisch etc. auch zu genießen. Also das heißt, das sind Wellenbewegungen. Nichtsdestotrotz, was die Ansprache angeht, und da hast du vollkommen recht, Stefan, wir waren zu spitz am Anfang in der Kommunikation. Ich glaube, zu Beginn natürlich vielleicht für diese neue Fütterungsart genau richtig, um halt eben zu wachsen und um auch in der Zielgruppe, die dafür schon ein Bewusstsein hatten, schnell anzukommen. Um zu wachsen, um auch die 60%, die interessiert sind, auch an einem nachhaltigen Wandel, das sagen ungefähr die Statistiken aus. Also wenn wir uns die Bevölkerung ansehen, gibt es so 20%, die sind halt eben in dieser veganen Ecke, wo du halt eben ganz genau sagst, die wissen alles ganz genau, wissen ganz haargenau, woher die Deklaration halt eben stammt, welcher CO2-Abdruck halt eben erzeugt wird. Da sind wir schon ganz gut verteilt und auch gut wahrgenommen. Dann gibt es die 20%, die weiterhin gerne ihr SUV fahren wollen und vielleicht viermal im Jahr verreisen. Die werden wir auch nicht erreichen, aber es gibt diese 60%ige Mitte, die wissen, es verändert sich irgendwas in der Welt. Wir können mitunter nicht so weiter. Gibt uns halt eben Marken, die Lust machen auf Nachhaltigkeit, dass nicht gleichzeitig das als Verzicht gesehen wird, sondern wir verkaufen die Mehrwerte, die wir von vornherein letztendlich auch in unseren Rezepturen haben, nämlich die Funktionalitäten, denn das ist ja eigentlich das, wonach sie suchen und das ist ein Verkaufsgrund mehr, als wenn wir halt eben sagen, mit der Marke retten wir morgen die Zukunft der Welt, weil das von der eigenen Realität so weit weg ist, dass das in der Bindung zwischen sich selbst und dem Tier einfach kein Kaufargument ist. Dementsprechend mussten wir das in der Kommunikation halt eben ändern und Nachhaltigkeit, wir sind nach wie vor Green Pet Food, bleibt in unserer DNA drin, aber es sitzt nicht jetzt im Tandem vorne, sondern dort sind halt eben die funktionalen Aspekte, diejenigen, die nach vorne treiben und auf dem zweiten Sitz ist das als hygienischer Faktor, weil bei so einer super Premium-Marke es auch verlangt wird, dass man sich um solche ethischen und produktionstechnischen Dinge Gedanken macht. In dieser Zielgruppe sitzt halt eben dann die Nachhaltigkeit, die wir dann nicht aus den Augen verlieren. Aber es findet ein Change statt.
Ja, und das wiederum zahlt doch eigentlich auch auf aktuelle Entwicklungen ein. Also wenn ich mir dann anschaue, wie sich jetzt das Verhalten der Konsumentinnen und Konsumenten dann verändert hat mit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine, jetzt dann natürlich in diesem Jahr der Krieg im Iran, die Sorgen um den eigenen Geldbeutel, die davon galoppierende Inflation, die zwischendurch ja schon mal auf einem niedrigeren Niveau war. Also da habe ich ja schon das Gefühl, da muss wahrscheinlich kommunikativ ganz anders vorgegangen werden, quasi das Rundum-Sorglos-Paket an Nachhaltigkeit verpackt, verkauft werden, damit dann eben der Kunde auch nicht das Gefühl hat, jetzt muss ich aber wirklich ganz tief in den Geldbeutel greifen und muss selbst auch noch mein Konsumentenverhalten komplett ändern.
Auch das ist es, wenn Nachhaltigkeit quasi zu einem Luxusgut wird, dann wird es nicht die Masse erreichen. Mhm. Ich bin dafür natürlich, dass wenn du bessere Qualitäten an Zutaten hast, dass sich das natürlich im Preis auch widerschlägt. Das ist auch ein Differenzierungsmerkmal zu anderen Eigenmarken oder Supermarktmarken, die wir natürlich im harten Wettkampf letztendlich auch sehen. Aber auf der anderen Seite muss es auch bezahlbar bleiben, sonst gerät es und zu einem Randprodukt und aus dieser Nische wollen wir uns ja gerade herausentwickeln und erfolgreicher werden.
Wie ist so deine Prognose oder deine Einschätzung, wenn es um die Durchdringung des Themas Nachhaltigkeit in der Branche und bei den entsprechenden Produkten geht? Wird es irgendwann vielleicht in 5 Jahren so sein, dass viele Endverbraucherinnen und Endverbraucher auch davon ausgehen, wenn ich jetzt ein Produkt kaufe, dann hat mir der Lieferant, der Hersteller sowieso schon die entsprechenden Sorgen abgenommen, dann ist das Produkt per se schon mal einen Ticken nachhaltiger, selbst wenn ich mich im Mittelpreissegment bewege.
Schwierig, wenn es halt eben freiwillig ist. Ich glaube, da ist Kontrolle, glaube ich, immer etwas oder auch natürlich auch Regularien, etwas, was wir halt eben stark sehen. Das hilft, glaube ich, Entscheidungen zu treffen für den Endkonsumenten. Wir bei Green Pet Food haben nie grünes Marketing betrieben, sondern grüne Produkte gemacht, indem wir halt aufgezählt haben, okay, den CO2-Abdruck kannst du halt eben mit diesen und jenen Zutaten halt eben erreichen, also keine exotischen Zutaten zu wählen. Wir gucken, was halt eben reduziert werden kann bei der Energiewirtschaft. Wir haben uns auch über den Green Brand Award zertifizieren lassen, also extern. Ich glaube, wenn das irgendwann mal jetzt auch von der EMCO als Richtlinie irgendwo festgelegt wird, dass der Endkunde oder die Endkundin in der Lage ist zu erkennen, das ist tatsächlich ein grünes Produkt oder nicht, das wird schon eine Hilfe sein, um dort eine bessere Sichtbarkeit zu machen und auch eine Entscheidungsmöglichkeit zu geben, dann Kundinnen und Kunden die richtigen Produkte kaufbar zu machen. Aktuell gibt es das halt letztendlich nicht und jeder kann letztendlich noch bis September vieles sagen, was vielleicht nicht immer so eintrifft.
Ja, also das ist ja ähnlich wie im Bereich der Auslobung, was gesundheitliche Zusatznutzen betrifft, ein weites Feld und sehr schwierig. Und da würde man sich dann aus Endverbrauchersicht sicherlich schon eine Kennzeichnung aller Ampelfunktionen oder ähnlich wie bei der Energiekennzeichnung, Energieeffizienzklassen, würde man sich hier schon wünschen, dass man weiß, das erfüllt irgendwie 80% der Kriterien. Zu 100% ist es ohnehin schwierig. Aber wie geht ihr damit um? Also welche Nachhaltigkeitshebel gibt es dann? Einerseits natürlich, du hast eben schon Insektenproteine angesprochen und das sicherlich auch im Verhältnis zum Wasserbedarf, den ich habe, wenn ich einfach klassisch das Rind züchte. Aber da gibt es natürlich auch noch die Lieferketten, die Produktion, die Verpackung. Ja. Das ist ein so weites Feld, dass ich manchmal überlege, du kannst doch eigentlich gar nicht 100% dieser Kriterien erfüllen.
Ich glaube auch, das ist etwas, wir haben eine im ganzen Unternehmen eine auf die Zukunft ausgerichtete, lange CO2-reduzierende Strategie. Wenn, wie du es richtig ja auch definierst, es geht tatsächlich um logistische Fragen. Es geht um Verbesserungen in unseren Fabriken. Es geht darum, wie gehen wir mit Energie rum? Wie können wir Energie auch wieder zurückführen in das Unternehmen? Wie heizen wir? Wir haben ein eigenes Blockheizkraftwerk und nehmen die Wärme sozusagen und speisen sie dort wieder ins Unternehmen ein. Ich glaube, in der nächsten Zeit wird wirklich die größten Diskussionen um Wasser handeln. Also bei der Produktion natürlich von Tierfutter wird Wasser verbraucht, wird Wasser erhitzt auch. Das sind Dinge, glaube ich, die eine große Rolle spielen werden. Wir müssen sicherlich auch schauen, wie wir Lieferketten nachvollziehbarer machen. Ich komme aus der Automobilindustrie und bin Audits gewöhnt, wo wir dann letztendlich über ganz straffe Prüfverfahren sicherstellen mussten, dass die Qualität da ist. Ich denke, dass es in Zukunft wahrscheinlich auch, was Nachhaltigkeitsfaktoren angeht, auch ein solches Prüfverfahren unterstützen wird, um zu zeigen, okay, bis halt eben in diese Kette hinab können wir halt gewährleisten, dass wir alle an einem Strang letztendlich ziehen.
Ja, also das kann ja eigentlich auch nur allen Beteiligten helfen, natürlich auch denen, die von Anfang an in die Richtung marschiert sind, so wie ihr.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht's weiter. Das B2Pet-Festival kommt. Am 17. Februar 2027 wird der Elshof in Köln zur Livebühne für die Heimtierbranche. Euch erwarten Live-Podcasts, spannende Impulse und persönliche Begegnungen mit Menschen, die die Branche aktiv mitgestalten. Ein Tag für Austausch, Haltung, Perspektiven und echte Gespräche auf Augenhöhe. Merkt euch jetzt schon den 17. Februar 2027 vor und erfahrt mehr unter b2pet.de/festival. Ich freue mich auf euch.
Wenn es um das Thema Verpackung geht, dann gibt es natürlich immer wieder auch die Frage, einerseits, du hast eben schon mal das Thema Regulation oder Regulierung angesprochen. Gesetzliche Regulierung ist oftmals dann unabdingbar, damit überhaupt was passiert und sich was bewegt und Unternehmen sich bewegen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann die EU-Verpackungsverordnung, die entsprechende. Wie geht ihr mit diesem Thema Monomaterial, verbesserte Recyclingfähigkeit um, vielleicht auch mit einer Übererfüllung gesetzlicher Normen? Also wie war euer Ansatz auch vor gesetzlicher Regulierung, die noch stärker wurde, und wie ist jetzt so eure Ausgangslage?
Ja, also wir haben eine Abteilung, die sich ausschließlich halt eben mit der Packaging-Entwicklung beschäftigt und dort die Kriterien sehr, sehr stark letztendlich halt prüft, was Qualitätsmerkmale auch angeht, gerade nicht nur im Import, sondern auch im Export. Dort gilt es natürlich auch sicherzustellen, dass die Ware, die dann vielleicht im Container verschifft wird nach Südkorea oder nach Afrika, dass dort natürlich auch gewährleistet wird, dass nach der Reise die Produkte auch dementsprechend auch ankommen. Und das Verfettungsproblem, was ja ganz, ganz klar ist, ist etwas, was man Herr werden musste. Und mit der Monoplastik sehen wir da einen ganz großen Schritt nach vorne. Und auch was natürlich auch das Handling auch angeht, dass man die Verpackung gut recycelbar auch wieder in den Kreislauf zurückführen kann. Und da wird weiter nachgeforscht. Also es gibt ein, zwei Projekte, die halt Sorge dafür tragen, halt eben wieder zu schauen, ist die Durchlässigkeit also von Fetten gewährleistet, ja oder nein, können wir das optimieren, und welche Recyclingfähigkeit können wir immer noch schrittweise erhöhen. Und das würden wir auch kommunizieren. Wenn wir halt eben sagen können, okay, zurzeit sind unsere Verpackungen nur zu dem und dem Prozentsatz recycelfähig, dann werden wir das in der Kommunikation wahrnehmen, denn jeder Schritt nach vorne ist ein Schritt, der halt eben in die richtige Richtung geht. Und das denke ich hilft. Und da bin ich halt eben auch gespannt, was sich auch weiterentwickelt auf dem Markt. Wir gucken natürlich auch bei Verpackungseinheiten Richtung natürlich recycelter Kartonage. Es gibt einige Tests basierend auf Gras, also aus Graskartonagen zu machen. Aber der Kunde möchte natürlich auch, wenn es versandt wird, dass alles gut und heile und sicher auch ankommt. Also auch diese Aspekte spielen eine Rolle. Aber es wird fortwährend auch in diesem Bereich geforscht und gesucht nach weiteren und besseren Lösungen.
Und da gibt es natürlich dann auch sicherlich die nächsten Jahre noch viele technische Entwicklungen, die euch dann wiederum zu Pass kommen und die ihr dann nutzbar machen könnt. Wir haben eben schon mal auch über das Thema Nachhaltigkeit in der Kommunikation gesprochen. Stellst du da, oder du hast eben ja auch schon mal konstatiert, du stellst da schon eine gewisse Verschiebung fest. Ich habe mich mal irgendwann mit einem Hersteller unterhalten von vegetarischen Hundesnacks, und er sagte dann ganz klar, naja, in Deutschland sind die Kunden eigentlich noch nicht so weit, das ist jetzt allerdings auch schon 2-3 Jahre her, und sie gehen oder gingen damals dann eher so in die Richtung ernährungssensible Tiere, was kann man da tun? Ist das aus deiner Sicht irgendwie, ja, vielleicht falsch verstandene Bescheidenheit oder falsche Kommunikation, oder ist es das Mittel der Wahl, um zu sagen, ist übrigens auch für die sensible Katze, für den sensiblen Hund geeignet?
Nein, also ich glaube, wir brauchen also, um das Wachstum weiter zu steigern, brauchen wir bessere Entry Points, also Category Entry Points. Mhm. Und da spielen für Sensible oder für Allergiker natürlich mit unserer Range solche Aspekte sind kaufkräftige Argumente. Das sehen wir in den Zahlen, wenn wir uns die Suchmaschinen angucken und dort als Problemlöser an erster Stelle aufzutauchen. Das bei natürlich auch bei den Geminis und bei den AI-Formaten, die es ebenfalls halt eben gibt. Das ist so das nächste Game, was letztendlich auch angeht. Wir haben in der Kommunikation aber von vornherein ja auch gemerkt, dass, weil wir ja auch international die Marke vertreiben, dass Nachhaltigkeit unterschiedlich auch gesehen wird. In Südamerika haben wir allerdings mehr die Gesundheitsaspekte angesprochen. Also das heißt, bessere Verdauung, bessere Verträglichkeit. Und im asiatischen Raum spielen ästhetische Aspekte eine andere Rolle. Dort gibt es sehr, sehr viele weiße Hunde. Und die Tränenflüssigkeit, die sie ja dort haben, machen ja das Fell so ein wenig schwarz. Mhm. Und durch die Insektenproteine wurde das reduziert. Und das ist dann ein weiteres Verkaufsargument, wo wir dann halt auch gesagt haben, okay, dann müssen wir den Mehrwert erstmal nach vorne stellen, um zu verkaufen. Und die Nachhaltigkeit ist dann halt eben in den anderen Regionen dann auf dem zweiten Rang. In Deutschland ist es tatsächlich so, wir stehen da immer noch am Anfang. Ganz, ganz klar. Es gibt genügend wissenschaftliche Untersuchungen, die ja letztendlich manifestieren und sagen, dass ein Alleinfuttermittel und ein Hund vegetarisch ernährbar ist. Bei der Katze ist es nicht möglich, aufgrund fehlender Enzyme, die Proteine, pflanzliche Proteine aufspalten können. Aber wir dürften da nicht zu dogmatisch werden, um das mal vielleicht so sagen. Wir werden niemanden bevormunden und sagen, hey, ihr müsst eure Essenverhalten oder eure Fütterungsverhalten müsst ihr wechseln. Wir geben aber euch die Hand, und wenn ihr Lust habt und eine neue Erfahrung haben wollt, dann greift, und dann kommt ihr nicht an Green Pet Food vorbei, dann greift auf uns zu. Und diese Handreichung ist etwas, was wir kommunikativ anders wahrnehmen müssen und anders gestalten werden, als was wir vielleicht in den ersten Jahren letztendlich gemacht haben, wo man vielleicht nur wenig mit dem erhobenen Zeigefinger, weil man es vielleicht ja auch sicherlich wusste, aber keiner mag eine belehrende Marke. Dementsprechend ist das mit auch einer der Hauptaufgaben gewesen im Kommunikationsprozess, das halt eben zu verschieben. Und dann bleibt es tatsächlich kein Short-Distance-Run. Das ist etwas, wo wir langen Atem beweisen müssen und in der Kommunikation zwischen Unterhaltung und Information die Kundinnen und Kunden und unsere Base stetig wachsen zu lassen, überzeugen, dass das Fütterungsverhalten möglich ist und dass es sich lohnt. Das ist halt eben der Punkt, an dem wir hart arbeiten. Ja.
Ja, also nimm dem Deutschen bloß nicht sein Schnitzel weg. Ich denke,
definitiv sofort, nicht. Sofort, überhaupt nicht. Ich war gestern Spargel essen. Meine Eltern haben goldene Hochzeit gehabt. Und auch das ist okay. Aber an unserem Tisch sitzt jemand, der ist vegetarisch, und da ist jemand, der isst halt eben auch Fleisch, und einer, der isst halt eben nur vielleicht den Spargel. Und das ist auch letztendlich auch gut so. Wenn wir halt auch in dieser Zeit ein bisschen durch und sagen, ist es doch in Ordnung. Wichtig ist, dass wir halt eben die Möglichkeit haben, um das aufzuzeigen. Also mir liegt es mehr als fern, jemanden messianisch oder dogmatisch von unserem Futter zu überzeugen.
Aber wie du schon sagtest, ich finde, das sollte auch wirklich für alle Seiten gelten. Also man sollte auch respektieren, wenn jemand dann sich nur vegetarisch oder vegan ernährt, genauso wie umgekehrt jemand seinen Schnitzel auf dem Teller haben möchte. Aber das war natürlich so ein bisschen ein kleiner Seitenhieb, weil ich denke, Markus Söder wird das natürlich dann anders beurteilen, wobei er großer Hundefan ist.
Ja, das stimmt. Und ich habe gehört, dass er wohl weniger mit Essen posten will. Das kann sein, dass er da
wäre schon mal ein guter Anfang, wird aber vielleicht seine Reichweite reduzieren. Wir werden es beobachten. Weg von der großen Politik, eigentlich mal hin zu dieser, ja, eigentlich ist es so eine Frage von Henne und Ei. Also wenn wir nämlich mal auf die Distribution schauen und die Distributionskanäle, dann ist es ja immer so ein bisschen schwierig. Wir hatten auch schon mal einen Nachhaltigkeitstag, den wir im Rahmen unseres Fachforums Heimtier Digital gemacht haben. Das ist schon ein bisschen länger her. Und da ging es auch um die Frage, was muss eigentlich der Fachhandel tun aus Sicht der Industrie? Da geht es jetzt auch nicht um Gebote, Verbote oder Ähnliches, sondern eher, wie kann man eigentlich Hand in Hand ein Stück weit wachsen und wie kann auch der Fachhandel eine Nachfrage ein Stück weit ankurbeln. Jetzt hat auch nicht jeder Fachhändler natürlich die Zielgruppe vor Ort. Nicht jeder befindet sich in einem gut situierten Stadtteil von Hamburg oder Köln oder Düsseldorf oder wo auch immer. Aber wie kann eben da gemeinsam eigentlich eine breitere Basis erreicht werden, aus deiner Sicht?
Also die physische Verfügbarkeit ist mit einer der stärksten und der konkretesten Hebel, was Reichweiten und was auch unser Wachstum auch angeht. Wir sind sehr froh, dass wir mit Partnern gerade im Drogeriebereich sehr stark unterwegs sind, weil wir wissen, dass halt eben unsere Marken in den größeren Städten leichter verstanden werden. Formuliere ich es mal so, je ländlicher es wird, desto weniger ist das Verständnis letztendlich auch dafür da. Was wir halt eben uns ebenfalls halt eben auch sehen, dass wir dort dann auch bei dem Fachhandel auch unterwegs sind, aber da noch gering. Und da ist es einfach so, vielleicht schafft man Aktionsflächen bestimmte Zeiten, wo man vielleicht mit einem Second Placement reingeht, um dort mit anderen und mit verschiedenen Marken dort die ganze Range letztendlich auch zu zeigen und zu unterstützen und zu sagen, okay, da sehen wir vielleicht ein Mittel der Wahl. Letztendlich wird es auch der Kunde entscheiden. Denn wenn die Nachfrage nicht da ist und gerade was LEH angeht, wenn wir sagen Richtung Rewe oder Edeka, dann müssen sich Produkte natürlich schnell drehen. Und das geht nur, indem man halt eben auch schafft, eine große Nachfrage zu kreieren. Und das ist für uns auch dann die nächsten beiden Schritte. Einmal im Fachhandel und auch in den Drogerien stärker wieder sichtbarer zu werden. Wir sind gerade in Polen mit ein, zwei sehr spannenden Projekten unterwegs. Und das ist der eine Bereich, auch der Onliner-Bereich. Da sind wir ebenfalls stark mit Projektpartnern unterwegs und wachsen. Aber auch die mentale Verfügbarkeit, das ist dann auch die Aufgabe dann vom Marketing, da auch zu sein, um die Leute dort auch abzuholen, wo sie halt eben sich gerade auf dem Sofa befinden oder zur Arbeit auf ihren digitalen Wegen und Mitteln, dass sie mit der Marke in Kontakt kommen. Das ist dann, glaube ich, dann auch etwas, was den stationären Handel auch wieder hilft, weil dort die Nachfrage dann sich dann auch an deren Kassen dann widerspiegelt und wiederfindet. Also das ist etwas, was ich mir halt eben einerseits wünschen würde und unsere Hausaufgabe, das, was wir machen müssen. Auf der anderen Seite würde ich mir halt eben wünschen, dass es vielleicht dort ein wenig mehr im Fachhandel auch Bereitschaft wäre, gemeinsame Aktionen mit den Marken zu machen, die auch etwas bewegen und reißen können.
Und dann ist es mit Sicherheit wichtig, dass ihr da, du hast eben schon mal gesagt, natürlich marketingtechnisch unterstützt. Auf der anderen Seite sicherlich auch ja, Ideen entstehen, Konzepte entstehen, wie dann eben auch gemeinsam im Schulterschluss in gewisser Weise am POS, zumindest mit anderen Marken, mit Wettbewerbern, die man so hat, auch eine gewisse Sortimentsbreite dargestellt werden kann, um überhaupt eine Wahrnehmbarkeit zu schaffen. Ist es aus deiner Sicht, auch aus Marketing-Sicht, was jetzt die Platzierung der Produkte betrifft, sinnvoll, dann eben, ich sag mal salopp, eine grüne Ecke im Geschäft zu machen? Also oder ist es besser, dann wirklich zu sagen, wir setzen bestimmte Produkte neben andere Produkte komplementär, damit man eben auch sagt, das wäre vielleicht auch noch ein Denkansatz für dich?
Ich glaube, dass diese zweite Positionierung die natürlichere wäre, weil sie da gleich den Käuferinnen und Käufer sagt, also ihr müsst nicht ganz nach hinten, da haben wir halt eben auch die sogenannte Bio-Ecke, sondern das sind Äquivalente, vielleicht sogar Rezepturen, die auch besser funktionieren und die gehören dementsprechend auch leichter dann auch vielleicht auch präsentiert. Nichtsdestotrotz, um das zu erklären oder beziehungsweise auch zu unterstützen, da kann ich mir gut vorstellen, dass wir dort auch im Fachhandel mit unserer Expertise und mit unserem Know-how mit Aktionen unterstützen können. Also das glaube ich schon, aber die Positionierung sollte eine natürlichere werden, das stimmt, ja.
Aber dann sind ja auch vielleicht so Querverweise im Sortiment möglich oder auch neue Konstellationen im Sortiment, die man vielleicht vor ein paar Jahren auch bei euch noch gar nicht gesehen hat. Also dass ich jetzt auf ernährungssensible Hunde zum Beispiel gehe und dann alternative Proteinquellen genauso habe wie vielleicht exotische Proteine in konventionell hergestellten Produkten.
Korrekt. Ja. Das wäre auf jeden Fall so ein Ding. Oder zum Beispiel unsere Community ist sehr stark und wir kriegen halt immer wieder so Feedback und tatsächlich in der BAFA-Ecke sind wir natürlich jetzt nicht so hoch vertrieben, aber uns haben einige geschrieben und hat eben gesagt, naja, aber wir machen jetzt auch mit unserem ab und zu mal einen Veggie Day. Und das heißt, also die wechseln dann einmal zwischendurch und geben dann halt unser Red Lentil dann mal als Topping oder halt eben mal als alleine, mal zwischendurch. Also auch da gibt es dann auch Bewegung und das finde ich interessant, das haben wir am Anfang gar nicht so halt eben hinterfragt, aber das sind vielleicht auch neue Mittel und Wege, auch neue Zielgruppen anzusprechen.
Ja, und natürlich auch eine gute Möglichkeit, diese ja so dogmatisch aufgeladene Diskussion dann so ein bisschen zu relativieren und zu sagen, es ist doch auch möglich, da flexibel zu füttern, genauso wie auch sich selbst zu ernähren.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht's weiter. Fortschritt entsteht dort, wo Menschen, Ideen und die Leidenschaft für Haustiere zusammenkommen. Pets, People, Progress. Developing the Pet Industry Together. Unter diesem Motto lädt die International Pet Conference 2026 die Heimtierbranche nach Kopenhagen ein. Erlebt zwei Tage volles Programm mit inspirierenden Speakern, neuen Perspektiven, spannenden Diskussionen und intensivem Networking mit Entscheidern und Branchenexperten aus aller Welt. Freut euch außerdem auf die exklusive Abendveranstaltung. inklusive der feierlichen Awardverleihung für den Newcomer of the Year und die Personality of the Year. Jetzt anmelden und Frühbucherrabatt sichern. Alle Informationen und Tickets unter www.pet-conference.com. Die International Pet Conference 2026 wird präsentiert von Pet Worldwide mit freundlicher Unterstützung von Purina und Wafo sowie weiteren Partnern.
Wenn man jetzt nochmal so ein bisschen schaut auf diese ganze, auf die weltweiten Krisen, also man hat ja so den Eindruck, wir sind ständig im Krisenmodus, sind ständig geplagt durch unterschiedlichste Themen als Endverbraucherinnen, Endverbraucher in unterschiedlichen Positionen. Müsst ihr euch dann gerade in solchen Zeiten, insbesondere dann, wenn auch noch insgesamt Preise hochgehen im Bereich Heizen, im Bereich Tanken, aber auch im Lebensmittelbereich, müsst ihr euch für das Label der Nachhaltigkeit dann vielleicht sogar ein Stück weit rechtfertigen oder?
Nicht in unserer Wahrnehmung, auch nicht in unserer Kommunikation und auch nicht in unserer Community. Im Gegenteil, wir kriegen gerade eher oder erfahren gerade mehr Nachfragen und auch ja, Fragestellungen, was die Vorteile letztendlich halt auch sind. Und die Wertschätzung, glaube ich, wächst, wenn wir ganz klar deutlich machen, dass der Kunde oder die Kundin für das, was sie investiert, ein Äquivalent bekommt. Und dieses Äquivalent heißt eine hohe Akzeptanz, eine hohe Verträglichkeit. Und dafür sind sie auch bereit, 5 bis 10 Euro auch mehr zu bezahlen, weil sie es letztendlich auch in dem Verhalten des Tieres und auch in den Aktivitätsmodus des Tieres wahrnehmen. Und das für die Zielgruppe ist ein entscheidender Kauffaktor. Deswegen nehme ich das in unseren Channels und in unserem Austausch nicht so wahr, dass wir uns dafür rechtfertigen.
Das ist schon mal natürlich eine gute, positive Nachricht. Jetzt haben wir auch gesehen, dass oftmals, zumindest zeigen das auch Zahlen, dass ein Downgrading gerade im Super-Premium-Bereich eigentlich dann auch in Krisensituationen oftmals gar nicht unbedingt stattfindet, sondern dass dann vielleicht eher dann nochmal überlegt wird, im Zubehörbereich irgendwas angeschafft. Wie ist da so eure Beobachtung, eure Wahrnehmung? Geht es dann teilweise auch darum, dass man dann sagt, okay, dann gehe ich lieber auf eine kleinere Packungsgebindegröße erstmal, habe dann natürlich kürzer was davon, aber muss dann auch nicht direkt das Großgebinde kaufen? Oder wie gehen da vielleicht auch die vor, die sagen, ich will nachhaltig einkaufen, aber im Moment ist das Geld dann doch nicht so locker?
Ja, ich glaube, das sind auch, glaube ich, zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist etwas, was die Entwicklung der Hunderassen oder die Größe der Hunderassen in Deutschland angeht. Mhm. Also das heißt, gerade in den Städten sehen wir, dass es in den letzten Jahren immer mehr die Tendenz zu kleineren Hunden hingeht. Das heißt also, dass die Verpackungseinheiten, sei es 3 Kilo oder 900 Gramm, dann dementsprechend ja dann auch gefüttert werden und dann die Großgebinde eher halt eben ein bisschen stagnierender sind. Und die zweite Tendenz, was tatsächlich extrem wachsend ist, ist dann der Katzensektor. Und da hat man per se letztendlich ja auch etwas kleinere Einheiten. Also das ist so, glaube ich, das ist. Und ich nehme es auch so wahr, dass am allerletzten tatsächlich am Tier gespart wird. Ich glaube, dass dann eher der Hundehalter oder die Hundehalter eher bei sich tatsächlich Einschränkungen nimmt und dann sagt, okay, dann gehe ich nicht einmal nochmal irgendwie essen oder dann leiste ich mir vielleicht am Ende des Monats nicht noch etwas, sondern investiere das dann halt eben das für das Tier. Extremst in dieser Zielgruppe, die wir dort halt eben gerade bedienen, die sehr, sehr stark mit ihren Tieren auf einer anderen Augenhöhe halt eben sehen. Also es gibt ja unterschiedliche Hunde- und Katzentypen, aber diese Zielgruppe, die wir adressieren, die sehen quasi sich selbst in der Verlängerung ihrer Tiere. Und deswegen sind die Kriterien auch an das Futter und auch dann die Akzeptanz, auch mehr zu bezahlen, sind für sie dann auch selbstverständlich, weil sie würden alles, was gut ist, auch für sich tun. Also würden sie es natürlich ergo auch fürs Tier machen. Und das ist der Punkt. Trotzdem achten wir halt eben auch schon, wie zu Eingangs auch gesagt, dass wir halt eben nicht einen Ausreißer letztendlich haben, sondern es muss bezahlbar sein und bezahlbar bleiben.
Du hast gerade auch schon mal die unterschiedlichen Zielgruppen angesprochen oder die Kernzielgruppen, die ihr so fokussiert.
Ja.
Die Frage ist ja immer, wo hole ich die ab? Wie erreiche ich die? Weil ich werde immer so ein bisschen hellhörig und skeptisch, wenn jemand sagt, wir machen 360-Grad-Marketing, weil aus meiner Sicht ist das unbezahlbar und das kann niemand. Aber es sagen viele Marketeers eben, weil es sich so gut anhört. Aber wie schafft ihr das? Weil du hast eben schon mal dieses Thema AI angesprochen. Also jetzt kommt natürlich noch dieses ganze Thema dazu, nachdem ich schon dann SEO beackern musste und SEA und dann irgendwann Social-Media-Kanäle bespielen musste. Jetzt muss ich mich auch noch darum kümmern, auffindbar zu sein in den verschiedenen KI-Anwendungen. Aber wie geht ihr damit um? Also welche Kanäle haben dann bei euch so die größte Konvertierung, auch größte Exzellenz? Und wie schafft ihr es dann, an die Zielgruppen ranzukommen, die für eure Marke besonders wichtig sind?
Wir haben für uns eine Art Kommunikationsmaske entwickelt, ein Kommunikationstool-Kit, mit dem wir 5 bis 6 Bereiche letztendlich beackern. Das eine ist der performante Bereich, den wir stark mit Geotargeting und Retargeting über Meta und Google Ads abdecken. Der zweite Bereich ist natürlich alles, was mit Sales stationär online angeht, also die Distribution mit Partnerschaften im stationären, aber auch im Online-Bereich. Gerade im Online-Bereich sind wir sehr stark wachsend, weil wir auch eine sehr online-affine junge Marke sind. Der dritte Bereich sind Testimonials, beziehungsweise sind Menschen, die Marke seit über 10 Jahren mit begleiten. Die haben teilweise Tiere, die jetzt 15, 16 Jahre alt sind und mit Insect Dog oder mit Veggie Dog gefüttert worden sind. Und Red Lentil, wie heißt es jetzt, die lassen wir zu Wort kommen. Also das heißt, wir gehen mit den Menschen, die diese positiven Erfahrungen machen, natürlich auch in die Werbung und lassen die Kunden ganz offen und ehrlich über ihre Erfahrungen sprechen, um dort natürlich auch eine hohe Akzeptanz, aber auch eine Glaubwürdigkeit hinauszutun. Wir sponsern ein paar Aktivitäten. Wir haben uns in einer Bubble ein bisschen breit gemacht. Wir haben die Green Actors Lounge gesponsert. Das ist ein Zusammenschluss von Schauspielerinnen und Schauspielern, Regisseuren, Produzenten in der deutschen Filmindustrie, die über die Nachhaltigkeit in ihrem Leben sprechen. Viele haben natürlich aber auch Haustiere. Es gibt natürlich auch Filme, die mit Tieren auch gefilmt werden. Es ist auch noch ein Beiseite-Effekt. Aber für uns war es letztendlich wichtig, dort auch Menschen zu finden und haben eine eigene YouTube-Serie gemacht. Becoming Green heißt die auf YouTube, wo Menschen zu Wort kommen, die eine größere Strahlkraft haben, eine Aufmerksamkeit haben und über ihre Schritte in ihrer Nachhaltigkeit halt eben zu sprechen. Und wir als Marke geben quasi die Plattform, um darüber zu sprechen. Und das ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, den wir dort ausgemacht haben. Und einer unserer treibenden Faktoren, das ist die Community. Also Instagram, TikTok, YouTube, das ist so unsere heilige Dreifaltigkeit, würde ich es mal nennen. Wir sind ja in der Nähe von Köln. Die bespielen wir mit unserem großartigen Social-Media-Team. Tagtäglich versuchen wir dort am Puls zu sein. Wir interagieren und rufen auch natürlich dementsprechend auch die Community auf, sich auch zu engagieren. Denn da merken wir, dass das Engagement ein unglaubliches Pfund ist, mit dem wir wuchern können. Und da merken wir da auch, dass Marke etwas schaffen kann, was halt eben über, ich kaufe da etwas ein, ich würde es meinem Tier und dann ist gut so, sondern da merken wir tatsächlich, dass da eine Bewegung letztendlich stattfindet. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und da werden wir auch weiterhin, gerade was YouTube auch angeht, uns noch stärker positionieren und dort auch ein Format finden, wo wir über Produkte, über den Lifestyle sicherlich reden und natürlich auch über Hunde- und Katzengeschichten.
Ja, so ein bisschen kann ich mir das schon vorstellen, in welche Richtung das gehen wird, auch wenn du da jetzt das noch ein bisschen noch anteaserst. Das ist wahrscheinlich noch in der finalen Konzeptionierung. Aber begegnet euch da an manchen Stellen auch an irgendeiner Stelle ablehnende Haltung oder ist es und greift dann vielleicht auch die Community schon begeistert ein und oder ist das noch nicht mal notwendig, weil es gar nicht passiert?
Ja, also natürlich für uns macht es Sinn, Menschen natürlich zu finden, die nicht tagtäglich oder wöchentlich oder monatlich von einer Marke zur anderen Marke letztendlich wechseln. Und die herauszufinden und Mikroinfluencer auch zu finden, die dort einer Marke auch treu bleiben, auch vielleicht auch für eine gewisse Zeit, das ist tatsächlich herausfordernd. Natürlich diejenigen, die rein Fleisch letztendlich füttern wollen, da gibt es letztendlich auch Diskussionen, aber ich finde, dass dort es in den letzten Jahren schon auch sich ein bisschen besser auch verbessert hat, was die Kommunikation auch angeht. Ganz Klar kann man natürlich auch eine Tendenz feststellen, wenn man in der Nische halt eben guckt, rein vegan, wenn man ganz vegane Produkte hat, da glaube ich, wie du es ja vielleicht auch vorher auch gesagt hast, dass wir dort auch eine gewisse Durchlässigkeit oder auch eine gewisse Entspanntheit vielleicht auch an den Tag legen könnten. Das würde ich mir mitunter manchmal wünschen. Aber ansonsten Anfeindungen kann ich nur manchmal in Facebook-Posts oder sonst was halt eben sehen, wo, das würde ich nie meinem Hund füttern oder sowas, aber da machen wir auch das Beste drauf, dann setzen wir nämlich Rabattcodes drauf mit den schlimmsten Betitelungen und Bezeichnungen und drehen es halt einfach dann ins Positive.
Ja gut, also Facebook scheint da ja auch wirklich so ein bisschen zum Sammelbecken verkommen zu sein für merkwürdige Meinungsäußerungen, das ist leider so. Ja, also wirklich spannend, welche verschiedenen Marketingkanäle, welche Marketingmaßnahmen ihr durchführt. Wenn wir jetzt auf die Verkaufskanäle nochmal schauen, auf die Distribution, wir haben eben schon mal über Drogeriemärkte, über den Fachhandel gesprochen. Wenn wir jetzt über den Bereich E-Commerce sprechen, der ja, wie du eben schon sagtest, für euch auch eine große Rolle spielt. Welche Bedeutung hat dann auch der eigene Markenshop, um eine Marke zu pushen? Gibt es da Vorbehalte seitens des Handels, seitens anderer E-Commerce-Player oder ist es eher so, dass die das inzwischen auch wahrnehmen als legitime Präsenz?
In Konkurrenz zu treten, das wäre quasi ja gegen Windmühlen reiten. Das kann nicht sein. Aber nach wie vor ist die eigene Homepage oder auch der eigene Shop ein First-Touchpoint, wo Kundinnen und Kunden sich Informationen in einer tieferen Art und Weise über die Marke einholen können. Und das gilt es so gut wie möglich, so verständlich wie möglich und auch so einfach wie möglich zu gestalten. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das mitunter meistens der erste Touchpoint ist nach vielleicht einer Ad, die er gesehen hat, dass er oder sie auf die Internetseite letztendlich kommt. Das ist also schon mal das Wert. Und dann glaube ich, dass zukünftig auch die Probierpakete und die Probierfähigkeit dort ein wichtiges Instrument sein könnte, um halt eben ein niederschwelliges Angebot den Kundinnen und Kunden zu geben. Und dann ist uns sicherlich klar, dass bei unserer Marke mit der Plattform Menschen natürlich dann ganz klar sich nach anderen Lösungen und nach anderen Preisen umgehen. Aber zur Lead-Generierung und zur Trust-Findung und natürlich auch, wenn wir in den Newsletter subscriben, gibt es nochmal andere Inhalte, die Sie dort auch beziehen können. Diesen Mehrwert, den sehe ich schon ganz, ganz, ganz stark. Ich glaube aber nicht, dass es möglich ist, in einen Preiskampf sozusagen zu gehen. Das ist mit der eigenen Seite für die Marke schon schwierig.
Ja, also wird auch alle entsprechenden Verkäufer eurer Marke beruhigen und das wird auch die Erfahrung sein oder der Erfahrungswert sein. Das kann nicht die Zielsetzung sein, aber auf der anderen Seite ist es sicherlich für den Erstkontakt ganz gut und dann spielt es wahrscheinlich auch für Green Pet Food gar keine Rolle, ob nachher der Wiederkauf bei euch stattfindet, ob der im Drogeriemarkt stattfindet, im Fachhandel, an welcher Stelle auch immer. Ne?
Ja, es gibt ja auch, in Großstädten wachsen ja immer mehr auch so Hundetagesstätten. Dort gibt es meistens dann einen Hundesalon, da gibt es meistens dann auch tatsächlich auch noch Hundefutter. Also es gibt auch noch neue und wachsende Formen. Es gibt Pop-Up-Stores, die temporär auf sein. Also ich glaube, da gibt es auch noch verschiedene stationäre Möglichkeiten, die sich auch verändern, wie auch die Kundschaft sich auch verändert. Da gilt es genau nochmal hinzugucken und hinzuhorchen, wenn wir halt eben auch sagen, okay, welche anderen Verkaufsmöglichkeiten, Cross-Selling-Möglichkeiten gibt es? Ich glaube, die hundefreundlichsten Hotels wachsen jährlich, neue dazu. Coworking Spaces ist ebenfalls so ein Platz, wo Menschen in den Städten ihre Tiere letztendlich auch mitnehmen. Da sehe ich auch Potenziale bis hin auch zum Einzelhandel im Outdoor-Bereich, wo es auch eine Rolle spielen kann, weil auch Verreisen mit Hund oder auch mit Katze auch eine in den letzten Jahren stetige Wachstumskurve anzeigt. Also da gibt es auch noch weitere Verkaufsmöglichkeiten, denke ich.
Viel Wachstumspotenzial also. Ihr habt euch auch jede Menge vorgenommen. Wir haben jetzt eben schon mal über die Interzoo gesprochen, die gewesen sein wird, wenn ihr das alles euch auch anhört im Podcast. Mhm. Aber vielleicht kannst du uns da so ein paar Einblicke geben. Was präsentiert ihr alles? Du hast eben über Katze gesprochen. Ja. Bei Katze würde mich auch nochmal interessieren, in welche Richtung das geht. Weil du hast ja eben gesagt, Da wird es eben schwierig aufgrund des erforderlichen Proteins. Also wie geht ihr da an?
Genau, also wir haben weiterhin natürlich auch eine Kombination mit Insekten und mit Hühnchen, das in der Komposition gut funktioniert. Wir haben dann noch weitere Varianten. Da haben wir ganz klar gesagt, okay, dann schauen wir uns doch an, welche fleischlichen Proteinquellen weniger CO2 in der Produktion herstellen und haben dann Exoten ausgeschlossen und haben dann nach zertifizierten Nachzuchten geguckt, was halt eben Fisch angeht, was halt eben einheimisch oder halt eben aus Europa kommt, um dort für die Zielgruppe, die halt eben Varianten und Geschmacksvielfalt brauchen. Katzen sind ja wie immer ein bisschen picky, aber das haben wir vorher eben nicht gehabt, denn wir hatten nur eine Geschmacksvarietät, wir hatten nur Hühnchen. Und dementsprechend gibt es jetzt dann halt eben über Hering, über Lachs, Hühnchen mehrere Varianten. Das ist also das eine, wo es halt eben hingeht. Und wir schauen natürlich und gucken, ob es dann auch zukünftig natürlich auch alternative Proteine gibt, die in ferner Zukunft vielleicht auch eingesetzt werden für die Katze. Aber wir machen es einmal und gescheit. Das heißt also, wir kommen nur mit Rezepturen raus, wenn wir 100%ig sicher sind, dass sie unseren Ansprüchen und letztendlich dann auch der Akzeptanz und der Verträglichkeit dann so Genüge tragen, dass wir wissen, okay, das kannst du gut verkaufen. Das verkauft sich besser als unsere Mitbewerber. So, das ist aber etwas, was in der Zukunft eine Musik spielt. Für die Interzoo ist also einmal das Katzensegment mit den neuen Verpackungsdesign, mit den neuen Geschmacksvarietäten einen Punkt. Dann kommen wir mit einem veganen Snack, mit dem Loopy-Snack raus und dazu auch mit einem Insekten-Loopy. Das heißt also ein Trainingssnack, wenig Kalorien, gut zu brechen, gut zu positionieren. Das öffnet uns ein bisschen mehr auch als First Touchpoint für neue Zielgruppen, um irgendwelche Verteilaktionen letztendlich zu machen. Wir haben vorher noch Dentis gehabt, also eher auch funktionalere Gesundheitsaspekte, abdeckende Snacks. Das ist so das Zweite. Und vor allem freue ich mich, das ist dann der Spoiler, exklusiv hier bei dir, Stefan, im Podcast, dass wir zur Interzoo bekannt geben, dass wir eine Markenbotschafterin gefunden haben. Das wird eine große Freude sein. Am ersten Tag der Messe wird sie am Stand sein. Wir haben Kate Kitchenham, die TV-Moderatorin, die von Hund, Katze, Maus bei Vox bekannt ist, als Markenbotschafterin gewinnen können für 2 Jahre. Und das freut uns natürlich sehr, ihre Expertise und auch ihre Authentizität in der Zielgruppe und in der Basis mit in unsere Familie quasi in unsere Food Family aufnehmen zu können. Und sie wird uns halt eben mit Rat und Tat zur Seite stehen, was halt eben das Zusammenleben mit dem Tier im urbanen Spannungsfeld halt angeht. Und genauso aber auch, was Weiterentwicklungen zum Beispiel von Trainingssnacks auch angeht. Da wird sie auch ebenfalls mit dabei sein, wird uns so unterstützen bei diversen Veranstaltungen. Und da erhoffen wir uns natürlich auch das, worum es immer geht, um mehr Reichweite.
Ein toller Zugewinn auf jeden Fall. Da hätten wir eben eigentlich schon einen Trommelwirbel einspielen müssen, bevor du das verraten hast und preisgegeben hast. Du hast mir nämlich im Vorgespräch verraten, da wird es etwas geben, hast mir aber noch gar nicht gesagt, um wen es dann geht. Und das war jetzt hier sozusagen die Premiere. Also vielleicht hat die eine oder der andere von euch, der auch auf der Interzoo unterwegs war, sie dann tatsächlich auch am ersten Messetag dort gesehen. Und ich bin selbst vor Ort und schaue natürlich auch entsprechend bei euch am Stand vorbei.
Du bist herzlich eingeladen.
Danke, danke. Ich habe mich jetzt quasi selbst eingeladen.
Aber komm rum, Kaffee ist da.
Sehr gut. Ja, what's next? Also wir haben schon gesprochen über die Interzoo. Wir haben gesprochen über den Relaunch, über die Katzenprodukte, über eure neue Partnerschaft in diesem Bereich rund um die Marke, um die Markenbotschafterin, die ihr gewinnen konntet. Was wird danach folgen in den nächsten Monaten noch vielleicht so in Richtung bis zum Jahresende?
Ja, wir werden 2 große Medienkampagnen, einmal natürlich für den Katzenrelaunch im Juli ausrollen. Der wird sehr stark online basiert aufgehangen werden und dann im September wird es eine große nationale Kampagne auch für Dog geben, sodass wir halt eben 2 Peaks in den nächsten Monaten erwarten können, um neue Kunden und Kundinnen von uns zu überzeugen und auf uns aufmerksam zu machen. Dort wird es verschiedene die kann ich leider noch nicht verraten, auch noch schöne Projekte geben, nicht nur dann auch in digitaler Art, sondern auch in anderen Channels und in anderen Medien, sodass wir sehr, sehr viele Touchpoints erreichen können und hoffen, dadurch eine größere Sichtbarkeit dann zu erlangen für Green Pet Food.
Also ich merke schon, dir und deinem Team wird nicht langweilig. Ihr habt sehr viel entsprechend vor euch, sehr viele Projekte. Wenn ich jetzt dich zum Schluss noch bitten darf, einen Satz zu ergänzen. 2027 wird für Green Pet Food
das wachstumsstärkste Jahr in der Geschichte werden.
Das ist doch schon mal eine gute Devise, die du auch intern ausgegeben kannst oder vielleicht schon ausgegeben hast, wer weiß. Ich wollte nämlich schon mal den Blick nicht nur über den Tellerrand, sondern auch ein bisschen über die Kalendergrenze 2026/27 werfen. Das wird mit Sicherheit dann spannend, das zu beobachten. Und sicherlich macht ihr dann auch noch einige Handreichungen in Richtung Fachhandel, in Richtung anderer Vertriebskanäle.
Ja, also es wird natürlich, gerade jetzt, was jetzt das Katzensegment angeht, es wird Einführungspakete letztendlich auch geben für den Handel. Es wird ebenfalls spezielle Einführungspakete auch für den Handel geben für Dog, weil das Portfolio dementsprechend ja auch erweitert wird. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, uns zu bekommen und mit uns gemeinsam letztendlich auch zu wachsen.
Sehr schön. Dazu sind wir alle herzlich eingeladen, eure Marke weiter kennenzulernen, weiter natürlich als Branche auch dieses Thema der Nachhaltigkeit, der nachhaltigen Produkte zu pushen. Raphael Rübernd von Green Pet Food, es hat wirklich viel Spaß gemacht.
Danke.
Also gerne irgendwann mal Fortsetzung folgt. Dann werde ich mir auch mal anschauen, wie sich die Marke 2027 darstellt und entwickelt hat. Und ich wünsche natürlich euch weiterhin viel Erfolg, viel Kraft, viel Durchhaltevermögen. Ich sehe ja stetig auch auf LinkedIn, was ihr alles so macht. Das hat nicht nur unbedingt mit der Marke und der Vermarktung zu tun, sondern hat dann immer so ein bisschen eher den indirekten Effekt. Also viel geht es auch um die Themen selbst. Das finde ich bewundernswert und sehr gut. Und ja, wie gesagt, viel Erfolg weiterhin und natürlich euch vielen Dank fürs Reinhören und wir hören uns bei der nächsten Folge hier vom B2Pet Podcast wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.